Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen aus Wien zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, von qualifizierter Zuversicht, aufgezeichnet heute am Freitag, dem 4. Oktober 2024, anlässlich meiner Aufnahmen für die monatliche Magazinsendung der Pragmatikus bei Servus TV. Und da hatte ich die große Ehre und Freude, den Mann in der Sendung zu haben, der jetzt neben mir sitzt. Er hat noch ein bisschen Zeit. Das ist Oberst Markus Reisner. Eine ganz interessante Persönlichkeit. Ich habe ihn kennengelernt eigentlich über YouTube. Seine Instruktionsvideos zum Frontverlauf, zum militärischen Geschehen in der Ukraine von, also wirklich, unbestechlicher Kompetenz mit einer auch Seelenruhe und historischen Vertiefungskraft vorgetragen. Man hat gemerkt, das ist jemand, der ein umfassendes Wissen hat. Und das ist auch so. Oberst Reisner ist Leiter der Offiziersausbildung in der österreichischen Bundesheer. Er hat die Garde kommandiert. Er ist selber auch aktiv schon im Militäreinsatz gewesen. Er hat ein Geschichtsstudium. Er ist in den Rechtswissenschaften beschlagen. Also man könnte von einem militärischen Intellektuellen sprechen, der uns hier in der Sendung seine Expertise zur Verfügung stellt. Herr Reisner, ganz herzlich willkommen hier bei Weltwoche Daily. Sprechen wir mir vielleicht über diese beiden Kriege in Nahost und in der Ukraine. Vielleicht zuerst zur Ukraine. Was ist da eigentlich Ihrer Meinung nach der Stand jetzt? Wie läuft das? Wir hören ja, die Russen haben bestimmte Gebiete eingenommen. Ist das eigentlich schon entschieden jetzt zugunsten Russlands? Ist die Ukraine faktisch geschlagen? Wie beurteilen Sie das?
Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die sehr wertschätzende Begrüßung und danke, dass wir uns die Zeit nehmen können, über dieses doch ernste Thema zu reden. Beginnen wir mit der Situation in der Ukraine. Für den meisten Zuseher scheint ja der Eindruck zu entstehen, es tut sich hier nicht viel an der Front, aber tatsächlich ist es so, dass wir hier das Wesen eines Abnutzungskrieges sehen. Das heißt, es ist der Kampf um und mit Ressourcen. Und die Frage ist, welche Seite wird in diesem Kampf obsiegen oder auch nicht? Und wir erkennen das zum Beispiel an dem Fall der Stadt Bugledar, der jetzt vor kurzem stattgefunden hat. Denn das war ein Stützpunkt, der eigentlich noch am Beginn des letzten Jahres es geschafft hat, sehr effektiv große Truppenbewegungen der Russen aufzuhalten, Abwehrfolge zu erzielen. Und eigentlich man erkennen konnte, dass die Russen es sich sehr schwer tun, also quasi hier vorzuschreiten. 1,5 Jahre später fällt diese Stadt. Jetzt fragt man sich, wie konnte das passieren? Nun, weil es eben diesem Wesen des Abnutzungskrieges folgt. Denn in diesen 1,5 Jahren wurde die Stadt durch Artillerie beschossen, durch Raketenwerfer beschossen, durch Gleitbomben bombardiert, solange bis faktisch nichts mehr da war und auch die Soldaten so abgenützt waren, dass sie zurückweichen mussten. Und das ist das, was hier passiert. Wir sehen, dass Russland der Ukraine diesen Abnutzungskrieg aufzwingt und die Ukraine hier in einer Abhängigkeit steht zu den eigenen Ressourcen, die natürlich aus der Ukraine heraus kaum mehr produziert werden können, Stichwort kritische Infrastruktur. Und hier kommt dann der Westen ins Spiel, der hier nachlegen muss. Und hier sehen wir, dass dieses Nachlegen nicht mehr in der Form passiert, wie das noch davor der Fall war. Und das bedeutet natürlich, wie wird sich dieser Krieg jetzt weiterentwickeln, wenn Russland offensichtlich die bessere Versorgung, die besseren Verbündeten haben und der Westen hier zögert.
Ist die Ukraine militärisch schon geschlagen, Ihrer Meinung nach?
Nein, das ist sie nicht. Wir haben es in der Hand, der Westen hat es in der Hand, und zwar vor allem, was die Lieferung von Ausrüstung und Gerät betrifft. Wir sehen aber, dass die Mittel, die die Ukraine quasi hier zur Verfügung hat, immer mehr von einer offensiven in eine defensive Kampfführung umführen. Wir haben zwar jetzt vor kurzem noch gesehen, die Offensive der Ukraine bei Kursk, die vor allem darauf abgezielt hat, den Kulminationspunkt der russischen Sommeroffensive im Donbass zu verhindern, aber wir sehen natürlich an den Zusagen, dass die Zusagen sich zunehmend verringern und damit die Frage entsteht, ob die Ukraine ihre Ziele, die sie sich gesetzt hat, und das ist ja immer noch die Befreiung des gesamten ukrainischen Gebietes, tatsächlich erreichen kann, wenn sie die Mittel dazu nicht hat.
Wie steht es um die Verluste? Da hört man ja zum Teil ganz widersprüchliche Aussagen. Amerikanische Strategen, zum Beispiel der John Mearsheimer, die sagen, ja, die Ukrainer, die haben faktisch gar keine Soldaten mehr, die haben 5-mal mehr verloren als die Russen. Dann gibt es die anderen, die sagen, nein, es ist genau umgekehrt der Fall. Sie müssen sich im Nebel des Krieges auch orientieren. Was wissen wir über die Verlustzahlen auf beiden Seiten?
Es gibt immer wieder Zahlen, die aus meiner Sicht sehr realistisch sind. Zahlen, die vor allem auch aus den USA kommen. Und ich denke, da kann man davon ausgehen, dass hier ein sehr realistisches Lagebild vorherrscht. Und auch man erkennen kann, dass die USA auch der Ukraine zeigen wollen, dass sie über den Zustand und die Situation Bescheid wissen. Die letzte Zahl, die wir jetzt hören in diesem Zusammenhang, ist von russischer Seite Verluste, die erlitten worden sind, zwischen 80 bis 100.000 Mann, die gefallen sind. Eine unglaubliche Zahl. Dazu ca. 300 bis 400.000 Verwundete. Auf der ukrainischen Seite zwischen 60 bis 80.000 Tote und ca. 150 bis 200.000 Verwundete. Warum ist die Zahl der Verwundeten geringer auf der ukrainischen Seite als bei der russischen? Weil die ukrainischen Streitkräfte auch durch die Versorgung entsprechender Güter des Westens eine geringe Anzahl von Verwundeten haben, weil die Überlebensraten auch höher sind als bei der russischen Seite, die also hier offensichtlich ohne Rücksicht auf Verluste die Menschen in den Tod sendet. Aber diese Zahlen gesamt ergeben ein unglaubliches, schreckliches Bild. Und dazu kommen ja auch noch die Zivilisten, die getötet worden sind oder kriegsversehrt oder verwundet worden sind. Und das alles zusammen zeigt uns natürlich, dass der Krieg eine unglaubliche Schrecklichkeit hat und auch nicht aufhört, es tatsächlich in Zukunft weiter zu haben.
Wie würden Sie diesen Krieg einordnen, punkto Verheerung der Zivilbevölkerung? Wir haben ja gesehen, eigentlich in der Tendenz des 20. Jahrhunderts bis hin zu Syrien, dass es immer gefährlicher wurde, eigentlich für die Zivilisten. Am Schluss in Syrien, glaube ich, kann man sagen, war es fast sicherer, wenn man in den Streitkräften war und dann in der Zivilbevölkerung war die Sterbechance extrem groß. Ich habe schon Stimmen gehört, zum Beispiel aus dem IKRK, Internationalen Roten Kreuz, dass es in der Ukraine anders sei. Das sei nicht primär ein Krieg, jetzt auch nicht von russischer Seite gegen die Zivilbevölkerung. Aber auch da gibt es wieder Schreckensmeldungen, die wir immer wieder hören. Was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, wir haben in Syrien eine Situation gehabt, wo der Krieg an vielen Stellen gleichzeitig ausgebrochen ist. Das heißt, die Menschen hatten kaum die Möglichkeit, wohin zu flüchten und dadurch waren sie zwischen den Fronten gefangen und es gab diese unglaublich schrecklichen Zahlen, die schon wir wieder schon vergessen haben, das muss man an dieser Stelle ja sagen. In der Ukraine ist es so, dass trotz alledem eine Art lineare Frontlinie vorherrscht und das Wandern dieser Frontlinie begleitet ist auch von Evakuierungen auf beiden Seiten. Dadurch gelingt es, einen sehr großen Anteil der Zivilbevölkerung aus den Kämpfen herauszuhalten. Das gilt aber natürlich nur jetzt für die Teile, die an der Front sind. In der Tiefe gibt es natürlich die neue Herausforderung, die durch die strategischen Luftangriffe passieren, von beiden Seiten aufeinander. Und hier kann es natürlich sein, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort in einer Großstadt sind und hier möglicherweise in einem Haus sich befinden, das von einer Rakete, einer fehlgeleiteten Rakete getroffen wird und in sich zusammenstürzt. Aber wir sehen, dass die Opferzahlen der Zivilbevölkerung trotz der schrecklichen Zahl, die wir kennen, wesentlich geringer sind, als das zum Beispiel im Syrienkrieg der Fall ist. Was jetzt nicht heißt, dass der Krieg wegen dem weniger schrecklich ist.
Aber man kann sagen, es ist zumindest nicht ein Krieg, der primär gegen die Zivilbevölkerung geführt würde.
Da würde ich nicht zustimmen, weil wir sehen schon, dass also auch einerseits diese Angriffe offensichtlich einen Terrorcharakter haben. Nehmen wir jetzt alleine den September, wo wir sehen, dass jede Nacht es zu Einflügen von Drohnen, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen aus Russland in die Ukraine gekommen ist. Und wir sehen auch den Versuch, quasi hier diesen Terror der Ukraine, der Ukraine auferlegt wird, zu beantworten, indem man selbst Angriffe nach Russland hineinträgt. Ja. Und auch wenn man sich ansieht, die Situation in den Gebieten, wo gekämpft wird, wo es dann auch immer wieder Übergriffe auf die Bevölkerung gibt, muss man leider sagen, auch dieser Krieg ist leider völlig entartet.
Auch eine terroristische Komponente ist dort zu erkennen. Ich hatte ja die Gelegenheit, mit Ungarns Premierminister Viktor Orban an dieser Mission teilzunehmen, an diesen Sondierungsgesprächen in Kiew, in Moskau. Und da ist mir erzählt worden, das hat mir Viktor Orban gesagt, dass an sich von der russischen Seite ihm eröffnet wurde, es gäbe im Moment eigentlich keinen großen Verhandlungsbedarf jetzt aus russischer Sicht, denn man sei im Begriff, die ukrainischen Streitkräfte zu zertrümmern, man erreiche die militärischen Ziele. Mit anderen Worten, wir haben eigentlich alles im Griff und wir gehen etwas langsam vor, weil wir möchten unsere Soldaten da nicht unnötigen Gefährdungen aussetzen. Also wenn da im Westen behauptet wird, wir hätten Probleme, das ist alles Propaganda. Was ist da Ihre Einschätzung? Die russische Armee, die ja galt als sehr stark zu Beginn eigentlich dieses Überfalls und dann plötzlich hat man das Gefühl gehabt, die sind ja gar nicht stark, die sind ja sehr schwach. Was sind da Ihre Erkenntnisse? Was sind diese Streitkräfte eigentlich der Russen wert heutzutage?
Nun, ich denke, wir haben uns hier wiederholt getäuscht. Wir hatten am Beginn des Krieges die Situation, dass man gedacht hat, dass eine der mächtigsten Streitmächte der Welt relativ rasch die Ukraine in die Knie zwingen wird. Das war nicht der Fall. Nach 3 Tagen konnte man klar sagen, dass im Prinzip der russische Einmarsch gescheitert ist. Das war die erste Täuschung. Aber ich denke, wir haben uns auch getäuscht zu glauben, dass sich das fortsetzt. Denn die russische Armee war in der Lage, sich anzupassen und aus ihren Fehlern zu lernen. Wie übrigens auch die Ukraine in der Lage waren und sind, sich anzupassen. Das Ergebnis ist jetzt dieser verbissen geführte Krieg gegeneinander, der vor allem durch die Abnutzung geführt wird. Das heißt, wir sehen, dass beide Seiten sich immer wieder anpassen. Das heißt, wenn eine Situation asymmetrisch wird, durch den Einsatz eines neuen Waffensystems, durch den Einsatz einer neuen Taktik, gelingt es der anderen Seite nachzuziehen. Und hier muss man sagen, dass beide Seiten es geschafft haben, immer wieder aus einem Dilemma herauszukommen. Vor allem die russische Seite, die immer wieder überrascht hat mit innovativen Fähigkeiten, die man ihr so nicht zugetraut hat. Und das ist jetzt die Herausforderung. Ich nenne das immer Schrödingers Russland, nach Erwin Schrödinger, dem österreichischen Physiker, mit der Katze, die zwei Zustände hat, die man nur durch Beobachtung feststellen konnte. Weil auf der einen Seite hören wir, dass die russischen Streitkräfte völlig dilettantisch agieren würden. Auf der anderen Seite hören wir aber, dass sie uns in 15, 10, 5, 3 Jahren angreifen werden. Warum ist das so? Das eine ist ein klares Mittel der Informationskriegsführung, die unterstützende Partei, die ukrainische, zu überhöhen in ihrem Tun und den Gegner runterzumachen. Und die andere ist das Eingeständnis, dass offensichtlich Russland auch mit seinen Verbündeten in der Lage ist, potente Streitkräfte aufzubauen und die möglicherweise eine Bedrohung werden können, der wir etwas Abschreckendes entgegensetzen müssen.
Würden Sie annehmen, oder, dass Putin jetzt aus seiner Sicht eigentlich ein gewisses Ausmaß an Verzweiflung auch hat? Also dass er eigentlich unzufrieden sein muss, jetzt rein mal technisch, militär, taktisch und strategisch beurteilt, dass eigentlich seine Armee eben letztlich gegen einen viel kleineren Gegner und schwächeren Gegner insgesamt eigentlich zu wenig erreicht hat. Also ist die russische Armee eben doch entzaubert bei allen Lern-Comebacks, die sie zweifellos gezeigt hat?
Also was Putin denkt, weiß wahrscheinlich ja nur er selber. Aber natürlich, wenn man sich die Performance der russischen Streitkräfte ansieht, muss man ganz klar sagen, dass das, was man am Beginn intendiert hatte, und das war ein schneller Sieg in der Ukraine, nicht erreicht worden ist. Ich denke, wir müssen aufpassen, hier quasi zu vereinheitlichen die Situation im Sinne von, dass die anderen immer nur die sind, die Fehler beginnen. Weil wenn Sie sich erinnern können, 6 Monate davor sind wir aus Afghanistan abgezogen, ja, wo eine der mächtigsten Streitkräfte, also eine der mächtigsten Streitkräfte der Koalition es nicht geschafft, nach 20 Jahren dieses Land zu befrieden. Aber so ist das immer. Es gibt politische Ziele, das Militär ist gefordert, diese umzusetzen. Und dann ändern sich die Dinge plötzlich in einer Art und Weise, wie man es nicht vorausgesagt hat. Und das nennt man dann Geschichte. Aber Sie können davon ausgehen, dass Putin im Konkreten mit der Leistungsbereitschaft seiner Streitkräfte nicht einverstanden ist. Darum führen Sie ja diesen Krieg, in den Sie auch selbst gezwungen sind, diesen Abnutzungskrieg. Weil Sie können weder durch besondere Innovation, durch besondere Taktik, Operationsführung oder Strategie die Situation schnell zu ihren Gunsten entscheiden, sondern sie müssen sich quasi dazu zwingen lassen, durch diesen Abnutzungskrieg, wo sie so sinnlos Menschen opfern, in diesen Krieg weiter hineinziehen lassen.
Erleben wir so etwas wie die Entzauberung der Groß- und Supermächte? Denn umgekehrt können ja auch die Amerikaner nicht einfach ihre Bedingungen diktieren. Ich meine, in den 90er Jahren konnten sie eigentlich die NATO-Osterweiterung machen und man musste die Russen gar nicht groß Rücksicht nehmen. Die haben zwar protestiert, aber sie konnten gar nicht die Gegenwehr leisten, stoßen auch die Amerikaner an ihre Grenzen, jetzt auch mit dem Krieg im Nahen Osten?
Ja, das ist der Fall. Und wir haben ja immer wieder dieses Wort der Zeitenwende. Und ich sage, Zeitenwende bedeutet ja, dass wir wirklich sehen, dass die unilaterale Vorherrschaft der USA zunehmend unter Druck kommt und von einer möglicherweise multipolaren Weltordnung abgelöst wird. Warum ist das der Fall? Weil die von uns immer belächelte zweite und dritte Welt plötzlich in der Lage ist, aufgrund der technologischen Entwicklungen und der ökonomischen Entwicklungen hier fast auf Augenhöhe aufzutreten. Und das betrifft auch den Bereich der Waffentechnologien. Darum tut sich ein Land wie die USA so schwer, weil andere Länder in der Lage sind, hier gleichzuziehen. Ob das jetzt innovative Methoden der Kampfführung sind, ob das neue Fähigkeiten sind wie Drohnen oder im Cyberraum. Aber wir sehen, dass diese Vorherrschaft erodiert. Und das ist die Herausforderung, die wir kennen können. Und Supermacht zu sein, ist nicht mehr so wie vor 20, 30, 40 Jahren, sondern das bedeutet heute, multiplen Gegnern und Gefahren gegenüberzustehen und immer wieder gefordert zu sein, neue Allianzen zu bilden. Allianzen, die zwar dem eigenen Ziel dienen, aber nicht unbedingt immer zweckmäßig sind.
Sie sind ja auch ein Mann der Geschichte. Sie haben Geschichte studiert. Sie befassen sich mit Militärgeschichte, mit politischer Geschichte. Ist der Nahe Osten, der Balkan des 21. Jahrhunderts, so wie sich die Lage jetzt dort zuspitzt?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, auch im Zusammenhang jetzt mit dem Ukraine-Krieg und dem, was ich vorher gesagt habe. Denn man erkennt ja, dass die USA den Unterschied machen. Das heißt, die USA sind jetzt im Moment gefordert, mehrere Konflikte gleichzeitig zu managen. Darum sieht man auch, dass die USA versuchen, deeskalierend zu wirken. Das heißt, sie versuchen einzuwirken auf die Konfliktparteien, etwas nachzulassen in ihrem Tun und sich möglichst vielleicht zu einem Waffenstillstand zusammenzufinden. Man sieht das sehr klar in den Äußerungen, zum Beispiel auch des amerikanischen Präsidenten. Denken Sie daran, was er vor kurzem gesagt hat, dass er also nicht möchte, dass es bei einem Gegenschlag der israelischen Streitkräfte gegenüber dem Iran zu Angriffen auf das nukleare Atomprogramm kommt. Das ist vor wenigen Jahren, Jahrzehnten, wäre das undenkbar gewesen, so eine Aussage zu treffen. Und hier sieht man natürlich, dass dieses Hineinziehen in verschiedene Konflikte auch anderen dient, die im Hintergrund quasi hier lächelnd zuschauen, wie zum Beispiel China als solches. Und der nahe Mittlere Osten ist tatsächlich ein Kulminationspunkt, weil hier auch der Staat Israel in Frage gestellt wird und Amerika als enger Verbündeter des Staates Israel natürlich alles versuchen muss, dass es nicht zu einem Scheitern Israels kommt. Und hier sind wir wieder in der Ressourcenfrage. Denn Israel führt nun einen Krieg an mehreren Fronten, nicht nur in Israel, also Gazastreifen, Südlibanon, sondern auch darüber hinaus mit iranisch unterstützten Kräften in Syrien, aber auch mit dem Iran selbst. Und das bedeutet natürlich einen massiven Ressourcenaufwand, nicht nur für Israel, sondern auch für die Ukraine. Und in den Hilfspaketen in der letzten konnte man auch schon erkennen, dass das Hilfspaket für die Ukraine signifikant geringer ausfällt als jenes für Israel, weil die Aufmerksamkeit der USA sich gerade auf diesen Raum tatsächlich bewegt.
Kann Israel so einen Krieg überhaupt durchhalten? Ich meine, Israel ist ja wie eine Art Garnisonsstaat, der da umlagert ist von Feinden, potenziellen, zum Teil verdeckten oder nicht mehr Feinden, ehemaligen Feinden, die jetzt bessere Beziehungen zu Israel haben. Aber jetzt sieht man, ist am Libanon, man hat Gaza, man hat den Iran, der da hineinschießt. Kann Israel das überhaupt durchhalten?
Es ist alternativenlos. Israel führt einen Überlebenskampf. Und den versucht es mit aller Härte und Vehemenz zu führen, um klarzustellen, dass es nicht bereit ist, hier nachzugeben. Sie dürfen nicht vergessen, dass ein Staat wie Iran Israel grundsätzlich in Frage stellt. Und das ist die Situation. Die Israelis können nicht einfach ihr Land verlassen, sondern sie kämpfen um das Überleben ihres Landes. Sie sehen sich wieder in einer existenziellen Bedrohung, wie wir das auch in der Vergangenheit hatten. Ich verkürze jetzt natürlich all diese historischen Entwicklungen, die dort eine Rolle spielen, das ist natürlich völlig klar, aber man muss sich einfach vor Augen führen, dass das Land existenziell bedroht ist. Und das ist uns oft nicht wirklich bewusst, was das bedeutet in letzter Konsequenz. Ja.
Ich beobachte, dass bei diesem Thema, das ist ja ein ganz schwieriges Thema, ich bin da auch immer wieder hin und her gerissen, jetzt vom Publizistischen her. Auf der einen Seite haben Sie die sagen, ja, Israel übertreibt es massiv, das, so kann man doch diesen Krieg nicht führen, das geht nicht, zu viele zivile Opfer, das ist eine humanitäre Katastrophe. Dann hat es auf der anderen Seite die sagen, ja, um Himmels Willen, die Hamas, die haben natürlich ganz genau gewusst mit ihrem Massaker, was für eine Hölle sie entfesseln. Sie wollten Israel genau in diese Situation bringen. Und die Hamas hat ja schließlich ihre Tunnels gegraben unter diesen Wohngebieten. Also man hat den Gegner vor die schlimmstmögliche aller Alternativen gestellt. Ich meine, was sollen denn die Israelis machen? Sie können ja nicht eine Polizeistreife in den Gazastreifen schicken und sagen, bitte händigt uns da die Verbrecher aus. Wie beurteilen eigentlich Sie das kriegerische Geschehen? Wir reden jetzt mal nicht vom Politischen, das ist eine ewige Geschichte, ein ewiges Kapitel. Haben Sie vielleicht da ein paar versöhnliche oder sachliche Einschätzungen, die Wogen glätten können, die da auf beiden Seiten hochpeitschen?
Ja, auch hier aus meiner Sicht lohnt sich der Blick in die Vergangenheit. Wir hatten die Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und nachdem also wir tatsächlich gesehen haben, was es der Mensch in der Lage ist, zu entfesseln in Zeiten des Krieges bis zum Einsatz der Atomwaffe, hat man sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf ein Regelwerk geeinigt, von dem man angenommen hat, dass es die Welt besser macht. Man hat sogar das Wort Krieg verboten, faktisch. Ja, man hat es durch das Wort Konflikt ersetzt, durch den international bewaffneten Konflikt, den nicht international bewaffneten Konflikt. Das humanitäre Völkerrecht hat versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, die sich ausdrücken lassen in Verhältnismäßigkeit, Unterscheidungsgrundsatz, der allgemeine Grundsatz der Menschlichkeit oder auch das Verbot, Mittel anzuwenden, die also nicht der Moral entsprechen können. Aber das war der Eindruck dieser Kriege, der da entstehen hat lassen. Das ist zunehmend verwässert und wir sehen, dass die Konflikte immer dann besonders grausam geworden sind, wenn die Zivilbevölkerung hineingezogen worden ist. Ja. Und man muss hier schon ganz klar sagen, wenn man sich die Hamas und auch die Hisbollah ansieht, so haben wir hier Terrororganisationen, die quasi aus der zivilen Bevölkerung heraus kämpfen. Unglaublich schwierig tatsächlich für den, der sich verteidigt oder natürlich auch in den Angriff übergehen muss, hier aktiv zu werden, ohne keinen massiven Kollateralschaden zu vermeiden. Und man muss ja auch sagen, was zum Beispiel die Geiselsituation betrifft, die Hamas könnte ja die Geiseln auch einfach freilassen. Ja, tut sie aber nicht, weil sie natürlich weiß, dass es ein Druckmittel ist. Und jedes zerstörte Krankenhaus, jedes zerstörte Stadt, alle die Toten, die also quasi hier in Bildern um die Welt getragen sind, dienen natürlich dazu, dieses Kalkül der Hamas oder auch der Hisbollah gegenüber Israel auszuspielen und quasi Israel zum Täter zu machen und nicht umgekehrt.
Sie haben vorhin angesprochen, auch den Begriff Zeitenwende. Und dieser Terrorkrieg ist ja auch Ausdruck, wenn man so will, einer asymmetrischen Situation, dass eben die Schwachen, die eben nicht große konventionelle Streitkräfte haben, haben die Möglichkeit, auch überlegene Armeen in Misskredit oder in Schwierigkeit zu bringen. Wir haben es bei 9-11 gesehen, damals mit den Amerikanern, die da von ein paar Studenten gewissermaßen, Islamisten, mit entführten Flugzeugen vorgeführt wurden. Ist das eigentlich die Zukunft des Krieges, dass die großen Armeen ausgehebelt werden? Ich denke da an das Thema auch Drohnen. Da können ja Drohnen, die ein paar 10.000 Franken kosten, können in ein Kriegsschiff versenken, das, weiß ich, Hunderte von Millionen oder wenn nicht noch mehr gekostet haben. Erleben wir eigentlich eine Fundamentaltransformation des Krieges in diesen Momenten?
Ja, was wir eben sehen, ist der Umstand, auf den ich vorher schon hingewiesen habe, dass die zweite und dritte Welt, die wir quasi immer belächelt haben, auch aus technologischer Sicht, plötzlich in der Lage ist, auf Augenhöhe mit uns zu kommunizieren. Sie haben einerseits die Möglichkeiten, ihre wirtschaftlichen Ressourcen so zu veredeln, dass sie entsprechende Einkommen haben. Und sie haben die technologischen Möglichkeiten, auch Waffensysteme zu bauen, die mit der ersten Welt mithalten können. Und damit haben wir das freie Spiel der Kräfte. Denn einerseits ist es nur möglich, dass Staaten mit diesen Fähigkeiten plötzlich Wege beschreiten können und Strategien umsetzen, die vorher undenkbar waren, und die große Staaten auch tatsächlich stark unter Druck bringen. Beziehungsweise ist es auch so, dass plötzlich terroristische Organisationen Mittel zur Verfügung haben, die sie sich quasi aus dem Internet herunterladen können. Und das alles ist natürlich eine Entwicklung, die man mit Sorge betrachten muss. Ja. Aber das ist auch ein, wenn man das so sagen darf, Abfallprodukt unserer zunehmenden Technologisierung, dass diese Fähigkeiten für jeden verfügbar sind. Und darum versuchen ja die Staaten, so gut wie möglich Kontrolle darüber auszuüben. Denken Sie zum Beispiel auch an die Atomwaffen, ja. Atomwaffenverbotsvertrag, Atomwaffensperrvertrag, wo man versucht, den Club dieser atomwaffenfähigen Staaten relativ gering zu halten. Aber mittlerweile kann ein durchschnittliches Land mit den technologischen Fähigkeiten selbst diese Waffen bauen. Ja. Und das möchte man verhindern. Das Gleiche gilt natürlich für innovative Waffensysteme, Drohnen. Wenn diese dann noch mit künstlicher Intelligenz vielleicht verknüpft werden, haben wir natürlich den nächsten Entwicklungsschritt. Nur der Erste, der so ein System hat, hat eine Überlegenheit gegenüber dem anderen. Damit sind wir wieder in diesem Rüstungskreislauf drinnen. Ja. Am Ende des Tages kann nur der Mensch als vernünftiges Wesen erkennen, dass er hier dem ein Ende setzen muss. Und das ist die große Sorge, dass es wieder zu lange dauert und dass möglicherweise etwas passieren muss, das so schrecklich ist, bis der Mensch wieder zur Besinnung kommt und genau diese Schritte setzt.
Wir haben eben die Pragmaticus-Ausgabe aufgezeichnet und unter anderem über dieses Thema gesprochen, auch die Wehrfähigkeit, die Wehrwilligkeit der jungen Generation. Ich meine, was nützt dir eine Armee mit einer genialen Bewaffnung, wenn die Leute nicht mehr bereit sind, die Waffe in die Hand zu nehmen? Herr Oberst-Reisner, Sie beschäftigen sich jetzt intensiv mit diesen Fragen. Wir dachten ja, Kriege, das ist eine Sache eben der dritten Welt, der Randzone, das hat ja mit Europa gar nichts mehr zu tun. Wir sind schockiert. Man schaut da plötzlich in diese Abgründe, sogar von Atomkrieg ist die Rede. Sie beschäftigen sich tagtäglich damit. Ich habe das erleben können, Sie haben das auch schon geschildert, wie Sie alles lesen, wie Sie überall dabei sind, bestens informiert über diese Entwicklungen. Was ist für Sie eigentlich der Lichtblick im Moment in dieser Finsternis, die Sie da täglich auszumessen haben?
Ja, ich weiß, also viele fragen mich auch immer, wie ich das mache, aber da kommt also wirklich mein intrinsisches Interesse zum Tag, wo ich sage, okay, wir erleben jetzt historische Ereignisse. Ich bin Zeuge dieser historischen Ereignisse. Man wird mich in 20, 30 Jahren, wenn ich noch lebe, fragen, wie war das damals? Was ist da passiert? Und da habe ich also quasi also keine ruhige Minute und möchte wissen, was hier passiert. Aber es ist also keine Anstrengung für mich, sondern ich versuche mich da zu informieren. Mhm. So, das Gute ist wieder der Blick aus der geschichtlichen Perspektive. Ja. Denn wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit der Menschheit, dann erkennen wir immer wieder, dass in welchen Formen auch immer die Menschheit auf dem Weg war, sich selbst umzubringen, um das so zu sagen. Aber dann in der zugespitzten Situation es doch zu vernünftigen Maßnahmen gekommen ist, auch oft auf der Zeitachse verteilt, die dazu geführt haben, dass man tatsächlich wieder gerade noch die Kurve gekratzt hat. Und das macht mir Hoffnung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass grundsätzlich alle Völker daran interessiert sind, in irgendeiner Art und Weise und möglichst friedlich miteinander zusammenzuleben und ein gutes Leben zu haben. Es ist oft schwierig, den Völkern zu vermitteln, dass man daran arbeiten muss. Ja, und man gleitet wieder ab in Konflikte und Kriege, die sich dann hochschaukeln Und zum Schluss weiß keiner, wie das passiert ist. Ja, in Österreich sagt man, das ist beim Machen so geworden. Ja. Obwohl ich das jetzt nicht verniedlichen möchte, ja, sondern einfach, um zu zeigen, dass man aus der Bequemlichkeit dann Fehler macht, die dann genau das entstehen lassen. Und trotzdem kann man erkennen, und wir sehen das also auch immer, wenn es zu einer Zuspitzung kommt, dass dann an entscheidender Stelle, und dazu braucht es also keine Lichtgestalten, sondern oft Durchschnittsbürger, die halt plötzlich in prominenter Funktion waren, Staatsmänner, Gemeinschaften, die richtigen Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass das Wohl der Welt im Vordergrund steht. Ja.
Die Lebenskraft ist stärker als der Todestrieb.
Genau, dem ist nichts hinzuzufügen.
Was ich interessant finde aus Ihren Betrachtungen noch und was auch Hoffnung gibt, wenn ich das noch hinzufügen darf, meine Damen und Herren, das ist, dass wir heute natürlich viel intensivere Kommunikation haben. Und wenn man schaut, wie das früher der Fall war, eben vor dem Ersten Weltkrieg, da sind natürlich Missverständnisse, haben sich viel schneller hochgeschaukelt als heute. Und ich glaube, selbst die Russen und die Amerikaner, die führen hinter den Kulissen viel mehr Gespräche als das, was wir da vordergründig mitbekommen.
Genau, das ist auch eine der guten Nachrichten, die man also ganz klar sagen kann, ohne da jetzt in irgendwelchen Verschwörungstheorien abzugleiten. Wir wissen, dass man gelernt hat aus den Ereignissen der Vergangenheit, ob das die Kuba-Krise war, die Zuspitzung des Kalten Krieges immer wieder in den 80er Jahren. Es gibt verlässliche, stabile Leitungen, auf denen man miteinander kommuniziert. Man sieht es auch manchmal. Also wenn es zum Beispiel, nehmen wir also ein Beispiel, der Abschuss eines Flugzeuges oder eine Rakete, die auf dem Territorium eines anderen Staates einschlägt, dann wird telefoniert zwischen den Generalstabschef der beteiligten Staaten, zwischen Gremien, und man versucht es auszuloten und auch klarzumachen, dass das jetzt also keine Eskalationsschritte jetzt war. Ja. Denken Sie an Gefangenenaustausche. Da gibt es also im Hintergrund Gesprächskanäle, wo man das möglich macht, trotz all dieses Schreckens. Und das gibt Hoffnung. Schlimm wird es aus meiner Sicht dann, wenn der Gegner völlig entmenschlicht wird, also wenn man ihm abspricht, quasi überhaupt diese Kommunikation führen zu dürfen, und wenn man aus falsch gesetzten Zielen diesen Weg verlässt der Kommunikation. Also gerade jetzt wäre eigentlich wieder eine der Sternstunden der Diplomatie, die zur rechten Zeit ausloten müsste, was ist möglich. Und ich denke, dass trotz alledem auch die Kriege, die wir jetzt erleben, enden werden am Verhandlungstisch, hoffentlich bald, aber in einer Art und Weise, wo der Historiker dann in der Nachschau sagen kann, naja, das war ganz klar, weil da ist dann das passiert und so weiter und so fort.
Herr Robert Reisner, vielen herzlichen Dank. Sternstunden der Diplomatie, nur kurz, danke. Sternstunden der Diplomatie. Wir haben in der Weltwoche jetzt gerade eine Serie gestartet mit einem Historiker und früheren Diplomaten der Schweiz, der genau solche Diplomatie-Sternstunden noch einmal in Erinnerung ruft, die Möglichkeit des Sprechens. Und ja, mich erfüllt das trotz bei aller Finsternis und Düsternis mit einer doch, glaube ich, begründeten und qualifizierten Hoffnung. Ich erinnere daran, wir hatten mal ein Interview von nicht allzu lange mit dem Philosophen Hermann Lübbe. Ich habe ihn etwas Ähnliches gefragt, und er ist 96 Jahre alt, hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, den Kalten Krieg, und ich habe ihn auch gefragt, stehen wir am Rande eines neuen Weltenbrands, und er hat gesagt, nein, er glaube das nicht, weil die kollektive Erfahrung der Völker nach den Kriegen des 20. Jahrhunderts, das hat Spuren hinterlassen. Die Leute reden heute miteinander, die Kommunikation ist intensiver, der Drang nach Verständigung. Und was ich auch interessant finde, ich will aber nicht mehr zu viel sagen, ist natürlich das, was Herr Reisner hier eben festgehalten hat, dass eben auch diese Großmächte ihre Grenzen erkennen in solchen Konfrontationen. Sowohl die Russen, wie auch die Amerikaner, wie auch die Israeli, wie auch die arabische Seite. Und aus dieser wechselseitigen Erschöpfung kann ja vielleicht auch so etwas wie eine Toleranz erwachsen, ohne dass wir gleich wieder in den 30-jährigen Krieg hinein müssen.
Absolut, da stimme ich Ihnen völlig zu. Es ist ja so, dass der Krieg, den man immer als den Vater aller Dinge bezeichnet, zumindest ja auch dazu führt, dass es zu einem gewissen Erkennen kommt. Und vielleicht ist es so, dass diese multipolare Weltordnung durchaus auch ihre positiven Aspekte hat. Ja? Dass es so quasi, wir erkennen, dass es jetzt nicht mehr zu unilateralen Maßnahmen kommt, die andere vor den Kopf stoßen, sondern dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht. Und ich denke, was wir auch verstehen müssen, ist diese Auseinandersetzung der ersten und der zweiten, dritten Welt. Im Wesentlichen geht es ja vor allem der zweiten, dritten Welt darum, auf Augenhöhe am Tisch zu sitzen und wahrgenommen zu werden. Und der ersten Welt zu kommunizieren und auch zu signalisieren, die Zeiten, wo ihr uns gesagt habt, wo es lang geht, sind vorbei. Wir sind bereit, einen Konsens zu finden, aber wir wollen das gemeinsam tun.
Und die Frage ist, ob der herrschaftsgewohnte Westen bereit ist, die Verantwortung auch etwas zu teilen, abzugeben. Man könnte auch sagen, das entlastet ja auch, wenn du nicht mehr alleine die ganze Welt in Ordnung halten musst, wenn dir andere dabei helfen. Herr Oberst Reisner, hochinteressant. fantastisch. Ich bin begeistert und ich muss wirklich sagen, ich finde das so wichtig, dass es heute Leute aus dem Militär gibt, die in die Öffentlichkeit treten, die auch mit Aufklärung und Information diese Notwendigkeit der militärischen Verteidigungsfähigkeit betonen. Nicht deshalb, weil man in den Militarismus rutschen will, sondern weil das eine Komponente letztlich des Friedens ist. Und wir haben das viel zu lange verdrängt und ich sage Ihnen, schauen Sie sich die Programme von Herrn Oberst Reisner an, er ist auch auf NTV zu sehen, er ist im ZDF dabei, es gibt YouTube-Sendungen und wir werden die Möglichkeit haben, am nächsten Sonntagabend beim Pragmatikus noch mit anderen Experten über Fragen zu sprechen, die über das hinausführen, was wir jetzt hier gemacht haben, was ein paar andere Aspekte auch betrifft, die Frage der Verteidigungsfähigkeit, der nuklearen Situation und eben auch des Wehrwillens, der geistigen Landesverteidigung. Diese Begriffe in der Schweiz bestens vertraut, sind ja wieder dabei, ein Comeback zu feiern. Also nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns da geschenkt haben. Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir melden uns zurück und ich wünsche Ihnen einstweilen ein erholsames Wochenende, das wir trotz der kriegerischen Thematik ja doch auch mit ein paar versöhnlichen, hoffnungsschimmernden Botschaften für Sie eröffnen konnten.
Danke sehr.